ARD.
Sebastian, es hat wirklich keinen Spaß gemacht, aber wir reden in der neuen Folge von Nur der FCK natürlich über das Pokaldebakel von Berlin.
Ja, Stefan, da hast du recht. Das hat wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht. Eigentlich hätte man uns dafür auch Schmerzensgeld bezahlen müssen. Aber zum Glück hatten wir ja noch einen spannenden Gast, der uns ein bisschen vom Fußball abgelenkt hat.
Genau, Graffiti-Künstler Daniel Ferino war da. Der Mann für seriöse Wandgestaltung, der sich mit zahlreichen Kunstwerken auf den Wänden auf dem Betze verewigt hat.
Wie er dazu gekommen ist und wie man zum Beispiel ein meterhohes Porträt von Otto Rehhagel auf eine Wand zaubert, das hat er uns erklärt.
Falls ihr also nach der Klatsche in Berlin doch noch was Positives in Sachen FCK hören wollt, liegt ihr hier mit dieser Folge genau richtig.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und da sind wir wieder, der Podcast Nur der FCK, SWR Sport im Studio in Kaiserslautern. Sebastian Zobel, hallo.
Servus, hallo und heute Aua.
Aua, genau. Mein Name ist Stefan Kerstold und unser Gast ist in diesem Fall kein Spieler, denn wir sind am Tag nach Hertha.
Deswegen Aua.
Das Aua von Sebastian, 1:6 im Pokal bei Hertha BSC. Das wollen wir natürlich auch thematisieren mit unserem Gast und das ist heute ein Graffiti-Künstler, der gleichzeitig Fan ist, Daniel Ferino. Hallo.
Servus.
Wie war es denn für dich gestern? Fernsehen und dann FCK?
Schlimm, schlimm. Also Marlon hat es ja richtig gesagt in seinem Interview, fehlen die Worte.
Das ist korrekt. Wir haben trotzdem noch ein paar Worte von Marlon und von Thorsten. Aber zunächst mal Sebastian, wir haben es ja auch am TV mitverfolgt. Es war unterirdisch eigentlich, ne?
Also eigentlich müsste man mir jetzt hier Schmerzensgeld bezahlen dafür, dass ich darüber rede. Also die haben sich da über 90 Minuten quasi ein Ganzkörperpeeling geben lassen von Hertha. Also das war, ich habe vorhin mit einem Bekannten drüber gesprochen, ich muss lange überlegen, ob ich mal ein schlechteres FCK-Spiel gesehen habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben sehr viele, sehr schlechte FCK-Spiele gesehen. Aber ja, das war schon, das gehört schon mindestens in die Top 3.
Und Daniel, man hat ja eigentlich gedacht, Braunschweig, das war ja schon so ein kleiner Tiefpunkt und da war ja schon wieder Gutmachung angesagt. Man hat eigentlich gedacht, viel schlimmer geht es eigentlich nicht. Aber gestern,
Ja, man hat eigentlich auf Reaktion gehofft, aber die ist ja komplett ausgeblieben. Mir tut es halt auch für die Leute leid, die am Samstag nach Braunschweig fahren, wir kriegen zwei Eier. Und drei Tage später kriegen wir 6 Eier, also insgesamt 8 Gegentore in 2 Auswärtsspiele mit so einer Entfernung. Die Leute nehmen sich teilweise 2 Tage Urlaub und bei der Leistung dann, ja, ist einfach enttäuschend.
Über 5.000 waren mit in Berlin.
An einem Dienstagabend. Ja. Ne? Aber vielleicht, Daniel, vielleicht war es ja moderne Kunst und wir haben es einfach nicht verstanden oder so, jetzt wenn wir in deinem Genre.
Ja, aber ist ja so, kann man sagen, ist es Kunst oder kann das weg? Das kann auf jeden Fall weg.
Das kann weg.
Ja. Das kann weg. Jetzt geht natürlich wieder so eine Diskussion los, wie immer mal hier rund um den Betzenberg. Wie ist denn da die Meinung der Fans? Wie ist deine Meinung?
Boah,
muss also, man diskutieren nach so einer, ja gut, es sind ja die letzten Spiele, die alle nicht so ganz funktioniert haben, auch vom Ergebnis her.
Ja, ich sehe halt kein System, auch mit denen Wechsel, also die Aufstellung vorm Spiel hat mir eigentlich schon gezeigt, das wird heute ganz schwer. Und so ist es in der Vergangenheit eigentlich die ganze Zeit gewesen. Ich weiß nicht, unser bestes Spiel in der Vergangenheit, jetzt in der nahen Vergangenheit, war vielleicht Kiel, aber da weiß ich auch nicht, ob es am Gegner lag.
Und da muss man aber auch dazu sagen, okay, klar, vielleicht war Kiel an dem Tag auch nicht gerade auf der Höhe, aber zum Beispiel, wenn man jetzt mal einzelne Spieler rausgreift, Nathan Skytte hat gegen Kiel ein Bombenspiel gemacht. In Braunschweig und jetzt in Berlin habe ich den eigentlich gar nicht wahrgenommen auf dem Platz. Also wie kann das denn sein, dass jemand, ich meine, gut, das ist ein Zuschauervoting, der wurde ja jetzt auch zum Shootingstar der zweiten Bundesliga und so gewählt und so, ne? Also denke ich auch zum Großteil auch zu Recht, weil er schon ein paar Mal gezeigt hat, dass er echt was drauf hat. Aber jetzt gegen Braunschweig und in Berlin?
Das ist ein Thema Konstanz.
Wo war der denn? Genau, diese
Thema Konstanz. Daniel, das wäre das Gleiche, wenn du ein Bild an die Wand zauberst und beim nächsten Mal denkst du, oh, das ist aber jetzt gar nichts. Also so eine gewisse Konstanz, wenn man auf diesem professionellen Bereich im Prinzip alles macht, ob man Fußball spielt, ob man Graffitis malt, ob man Spiele reportiert, ob man in der Redaktion tätig ist, eine gewisse Konstanz, ein gewisses Level kann man doch, denke ich mal, erwarten, oder?
Absolut.
Wie ist es bei dir? Hast du auch mal so Tage, wo es nicht so leicht von der Hand geht, sage ich jetzt mal?
Ja, sicher, klar. weiß nicht, ob man den Leistungssport mit dem vergleichen kann, was ich mache. Also ich versuche zum Beispiel die detaillierte Sache oder die schwere Sache, die ich malen muss, die male ich zum Schluss vom Tag. Also ich probiere, über den Tag reinzukommen. Ist beim Spiel, hat man halt nicht so viel Zeit. Also
du hast
90
so
Minuten.
Biorhythmus, oder?
Ja, ja, klar, logisch.
Okay,
ja.
Das ist interessant. Wir wollen noch mal kurz auf diesen, auf diese Nichtleistung, so hat es auch Thorsten Lieberknecht ausgedrückt, von gestern eingehen. Und das hat er dann nach dem Spiel mit einem bisschen Abstand gesagt.
Chemischen Grund und Boden für diese Leistung, das ist nicht entschuldbar. Wir können uns nur mit Wiedergutmachung versuchen, jetzt erstmal gegen Dresden wieder diesen Scherbenhaufen zusammenzukehren.
Was könnt ihr denn machen? Wie kann man denn so eine Mannschaft, die jetzt so verunsichert ist nach zwei desolaten Auftritten, wie kann man denn die wieder in die Spur führen?
Ich finde, man hört es aber auch schon so ein bisschen in seiner Stimme.
Resignation.
Die ist so ein bisschen,
ne,
brüchig irgendwie. Also irgendwie klingt es echt so ein bisschen verzweifelt fast schon. Also das ist nicht das, was ich sonst so von ihm gewohnt bin. Und wie man nach so einer Leistung die Mannschaft wieder aufbauen will,
hast du
keine
so ein, hast du so ein Motivationsrezept für die Jungs?
Boah, schwer. Ja, immer weitermachen halt auf jeden Fall, aber wie er schon gesagt hat, eben, das hört sich so ein bisschen ideelos an. Also brauchen auf jeden Fall einen Plan und ja, ist eigentlich auf alle Ebenen zu verbessern, was gestern, ja, es war Wahnsinn.
Was mich so wahnsinnig macht, ist, du hattest das, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe schon viele schlechte FCK-Spiele gesehen und ich habe auch schon viele Saisons erlebt, die einfach von Anfang bis Ende grottig waren, also durchgehend schlecht, ne, auch mit Abstiege und so weiter und so fort. Was mich diese Saison so wahnsinnig und auch ratlos macht, ist, wir haben es gerade eben über die Konstanz gehabt, es sind dann zwischendurch doch immer mal wieder Spiele, ne, und auch wenn man mal auf die Tabelle schaut, ist ja jetzt nicht so, als würde der FCK auf dem Abstiegsplatz stehen, sondern die haben ja durchaus vor allem zu Hause schon gute Leistung gezeigt, aber auch zum Beispiel das Auswärtsspiel in Karlsruhe, was du da in der Nachspielzeit dann noch 3-2 gewinnst und dann, wo ich selber auch vor Ort war, wo ich mir denke, krass, so ein Spiel gewinnst du, ziehst du auf den letzten Metern, das muss dir doch auch irgendwie einen Push geben. Und dann fällst du wieder in so ein Loch. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn das jetzt von Anfang an eine schlechte Saison wäre und du siehst einfach, das, was an Spielern auf dem Platz steht, was zur Verfügung steht, reicht vielleicht einfach nicht, ist nicht gut, aber du siehst ja, dass sie durchaus auch mal in der Lage sind. Oder auch gestern dann mal so ganz kurz aufgeblitzt, ein Marlon Ritter macht dann das 3-1, das macht er dann auch wieder stark, ne? Ist auch einfach ein guter Spieler, aber ansonsten...
Ja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Daniel. Ich habe in der Halbzeit gedacht, oh, dieses 3-1, vielleicht gibt das ja jetzt mal nochmal so einen Schub. Wie war es bei dir? Ähnlich wahrscheinlich. Weil
ja,
man musste ja eigentlich ein bisschen Hoffnung dann haben.
Ist ja als FCK-Fan generell so, dass man immer so den Hoffnungsschimmer immer noch hat, auch wenn man hinne liegt, ne? Weil man in der Vergangenheit ja auch gezeigt hat, Spiele gewinnen zu können oder noch drehen zu können. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ersten 5 Minuten waren für mich auch entscheidend in dem Spiel. Der Britain hat im 5-Meter-Raum kommt er frei zum Kopfball, drückt den Ball dem Tormann genau in die Arme. Und eine Minute oder zwei später hinne der Fehler, dann fällt das Tor. Das stellt das Spiel komplett auf den Kopf, wenn wir das 1-0 machen. Geht das anders da aus? So. Dann muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wir können in der Halbzeit 5-1 in der Liga. Die haben nur noch zweimal Aluminium getroffen. Ja, dann kratzte Simoni einmal den Ball noch von der Linie. Also...
Wobei Britannien meiner Meinung nach vor seiner Verletzung das Ding auch reingemacht hätte. Auch er ist ja, irgendwie ein bisschen verunsichert.
Ne? Ja, da habe ich gestern auch von einem Bekannten was eine interessante Meinung gehört, der dann so quasi die Frage in den Raum gestellt hat, ist ein Stürmer wirklich gut, wenn er, sage ich mal, in 2-3 Spielen pro Spiel mehrere Tore geschossen hat? Oder wäre es vielleicht eher ein Qualitätsmerkmal, wenn er halt dauerhaft immer mal wieder trifft? Ich meine, ich sehe es auch wie du, vor seiner Verletzung war er bockstark. Als er dann wieder zurück war, ist nicht mehr so viel gelaufen und jetzt ist er ja anscheinend, ich weiß nicht genau, wie sein Zustand ist, aber jetzt ist er ja anscheinend wieder angeschlagen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der diese Saison überhaupt nochmal spielt. Nicht diese Saison, sondern dieses Jahr.
Bevor wir dieses Thema abhaken wollen, wollen wir noch eine Stimme von Marlon Ritter hören, denn die Mannschaft war ja genauso wie der Trainer nach der Partie nochmal bei den Fans und dazu wurde dann auch Marlon Ritter befragt.
Die Leute nehmen sich ein paar Tage Urlaub, um hier hinzukommen, um uns zu unterstützen. Ja, und dann darfst du nicht so auftreten, du darfst dich hier nicht so abschlachten lassen, du darfst den Gegner nicht so einladen, Tore zu schießen. Und das geht einfach nicht und ich glaube, das wurde gerade klipp und klar gesagt.
War trotzdem positiv, denke ich mal, dass die Mannschaft dann nochmal in die Fankurve gegangen ist. Hat man ja auch schon anders gesehen, auch bei anderen Mannschaften.
Absolut, es gehört auch dazu, ne? Wenn man Scheiße baut, muss man sich das auch anhören, klar.
Und Thorsten Lieberknecht auch in der ersten Reihe gestern. Also er stand ja auch mit vorne direkt am Zaun. Hatte so ein bisschen was von, man erinnert sich, wir erinnern uns glaube ich alle noch ganz gut, 2008 Milan Šašić. wie er da vor der Westkurve stand und sich den Hass angeguckt hat.
Und dann aber seine Spieler auch nochmal gezwungen hat.
Ja, richtig gezwungen.
Genau, ja. Genau, hinzugehen. Ja, genau. Dresden, Bielefeld, Magdeburg, das sind noch die drei Gegner vor der wirklich sehr kurzen Winterpause.
Ja, 9 Punkte, oder?
Oder wie ist denn die Prognose? Eher
schwer, so, also nach denen zwei Spiele, ne, muss eine Reaktion kommen, bin ich gespannt. Also Dresden, in der Vergangenheit waren wir ja immer so die Aufbaugegner für so Vereine, aber ja, schauen wir mal.
Vor allem Magdeburg, da graut es mir auch davor, weil gegen Magdeburg haben wir in den letzten Jahren auch immer richtig schlecht ausgesehen.
Genau. Schauen wir mal, hat der Kaiser immer schon gesagt, und damit wollen wir dieses Thema, wollen wir abhaken, ne? Glaube ich,
mal komm.
Mund abputzen oder wie heißt es immer so schön. Wir wollen uns natürlich mit unserem Gast beschäftigen.
Vielleicht finden wir ja 6, ne? Gestern gab es 6 gute Gründe, warum man verzweifelt beim FCK. Vielleicht finden wir jetzt irgendwie 6 Gründe, trotzdem bei der FCK-Fan zu sein oder so.
Daniel, Graffiti-Künstler, wie bist du denn zu dieser Passion gekommen? Seriöse Wandgestaltung habe ich auch irgendwo gelesen.
Fand ich
sehr gut. Ich habe mir so ein paar
Notizen schon viel Begriffe dafür gehört, aber der ist neu. Ja, absolut.
Mir gefällt der sehr gut. Besonders wenn ich durch diese Hallen oder durch diese Teile da im Fritz-Walter-Stadion gehe, da bist du ja einige Male aktiv gewesen. Wie ist das Ganze entstanden?
Ja, weiß nicht, wie weit ich da ausholen kann, aber
im
Grunde war es so, dass vom Marketing der Johannes Adam auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich Lust hätte, fürs nächste Jahr die Karte zu gestalten, die Dauerkarte oder die Tageskarte. Also die Idee war, das ganze nächste Jahr im Graffiti-Stil aufzulegen, ne? Auch was die ganze Präsentation von alle anderen Artikel angeht. Da habe ich gesagt, geil, habe ich Bock. Die wollten das alles grafisch haben. Aber ich gesagt, grafisch ist es nicht so cool zu machen, weil da ist einfach die Möglichkeit nicht da, gescheite Schattierungen zu gestalten und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, lass uns doch einfach eine Wand nehmen, die gestalte mehr. Und die wird gut fotografiert und die könnt ihr dann nutzen, ne, in alle möglichen Bereiche. Und es kam gut an, haben wir drüber gesprochen, wie wir es umsetzen können. Und dann hatten wir auf einmal so viele Motive, dass wir gesagt haben, okay, lass doch alle machen. Ja, und da hatte ich 2-3 Wochen gut Arbeit im Stadion, genau. Und
Das sind diese Motive, die man hinter der Westkurve
genau, aufzieht, ne? Die an der Aufgänge zu der höheren Blöcke, genau.
Es gibt ja auch in der SWR-Mediathek so ein paar Filme schon über dich. Das war ja sehr beeindruckend, wie du dann mit so einem Steiger im Fritz-Walter-Stadion unterwegs bist und da Otto Rehhagel mit der Meisterschale da an die Wand projiziert hast. Wie kommen dir die Ideen für deine Werke, sage ich jetzt mal?
Ja, ist unterschiedlich, ne? Da war jetzt halt das Thema, dass man gesagt hat, man macht halt Motive, die so ein bisschen die Geschichte vom FCK auch widerspiegeln. Für mich, muss ich auch ehrlich sagen, das Motiv mit dem Otto Rehhagel, eins von der ereignisreichste für mich, weil das mal erst die Meisterschaft war, die ich so als Kind miterleben durfte. Und das auch die Saison,
ne?
Genau, ja. Die Saison war, in dem ich das erste Mal im Stadion war gegen die Bayern. Und das ist für mich emotional auch so ein bisschen die Wand, die ich sage, geil.
Jetzt sind wir schon ziemlich im Hier und Jetzt. Vielleicht müssen wir nochmal ein Schrittchen zurückgehen, wie du überhaupt an den Punkt gekommen bist, dass irgendwann der FCK sagt, hey Daniel, wie sieht's aus? Kannst du uns da ein bisschen was gestalten? So, wie war so der Werdegang bei dir? Also wie hat sich das abgezeichnet, dass du da, sag ich mal, ein Talent hast, eine Passion hast?
Soll ich dann jetzt in die Schulzeit zurück?
Wenn es so weit zurückgeht?
Ja, ich glaube, es geht absolut. Ja noch weiter zurück. Im Kindergarten hast du angeblich schon mit deinem Zwillingsbruder immer irgendwo
genau.
In der Bastelecke.
Genau, wir haben viel gebastelt und gemalt. Und da war auch schon zu erkennen, dass wir gutes Verständnis für Formen und Proportionen haben. Ja.
Scheint ja vielleicht auch so ein bisschen in den Genen irgendwie zu liegen. Dein Bruder Florian ist ja auch, sage ich mal, macht jetzt nicht dasselbe, aber ist auch künstlerisch aktiv sozusagen.
Auch kreativ,
als
genau.
Wie sagt man, Visagist, Make-up-Artist.
Genau. Ja. Ja, hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Und es hat in der Schule dann angefangen mit Buchstaben kreieren, dann an der Autobahn immer an der Graffitis vorbeigefahren und gedacht, boah, cool, das will ich auch machen.
Aber nur vorbeigefahren natürlich, selber gemacht.
Ja, immer nur vorbeigefahren. Und und irgendwann versucht man das dann auch zu können. Dann kauft man sich halt ein paar Dosen, hantiert ein bisschen mit denen rum. Und mein Ehrgeiz oder mein Ansporn war halt immer, wenn ich gesehen habe, was die Profis malen, ne, die irischen Cracks, das auch so zu können, ja, und das habe ich halt irgendwie so verinnerlicht, dass ich gesagt habe, ich will jeden Tag besser sein, ich will das auch so können und es hat viel Zeit gekostet, vor allem auch Geld, weil die Dosen sind auch nicht so billig, dann brauchst du halt auch Wände, wo du üben kannst. manchmal
zu Hause im Wohnzimmer oder so.
Genau, manchmal gewollt, manchmal nicht gewollt.
Aber ich glaube, euer Vater hat hier, glaube ich, die Garage irgendwie zu
Verfügung gestellt. Der Vater hat es dann irgendwann spitz gekriegt und hat gesagt, hier, bevor ich irgendwo im Ort die Graffiti von dir sehe, hier ist die Garage, kannst du bemalen, innen, außen. Und da habe ich echt viel geübt, ja.
Und dann praktisch war ja diese Ausbildung als Lackierer
genau, die kam dann
vorgezeichnet.
Genau, die kam dann. Ja. Weil man sagt immer, so ein bisschen das Hobby zum Beruf mache. Und das ist nicht so weit weg mit dem Lackieren. War für mich auch als Grundlage jetzt im Nachhinein sehr wichtig und gut, weil ich die Zusammensetzung von Farbe unergründe. Ne? Mhm. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. War aber lang nicht abzusehen, dass es dann funktioniert. Ne? Also in der Zeit war Graffiti, es war einfach illegal. Also keiner hat irgendwie dann Pfifferling draufgegeben zu sagen, hier, Graffiti, da kann man Geld mit verdienen. War auch nicht mein Ansporn. Also so bin ich da nicht rein in die Nummer. Ich wollte es halt einfach machen für mich, dass ich ein Ergebnis habe und habe dann während der Ausbildung als Fahrzeuglackierer auch einen Workshop gemacht mit Airbrush. Das war eigentlich so als erstes die Idee, aber das ist, habe ich keine Geduld für.
Kommen denn auch heute noch Leute, die ihr Auto zu dir bringen? Machst du sowas auch noch?
Die wollen, aber Autos, das ist was ganz Spezielles. Also mit denen Graffiti-Dose kann man machen, ne? Aber man muss halt wissen, es ist was anderes wie Airbrush. Ne?
Und man muss dazu sagen, machst du vielleicht nicht mehr regelmäßig, aber zum Beispiel unseren Herzenssache-Bus
hast du schon gestaltet. Genau, den habe ich auch gemacht. Aber das sind so Sachen, da kommuniziere ich vorher ganz klar, dass das halt schon sehr grob ist mit dem Graffiti. Und nicht so detailliert geht auf dem Lack und in der Größe. Und wenn das dann für den Kunde passt, mache ich das auch mal. Aber die meisten denken, ich mal denen irgendwas auf die Mutterhaube. Und mache ich nicht so gern.
Ich denke, entscheidend ist ja sicherlich auch der Aspekt, wenn du Fahrzeuglackierer warst und hast ja auch in dem Beruf dann gearbeitet, irgendwann stößt man da ja, oder wahrscheinlich relativ schnell, an die kreativen Grenzen. Ne? Weil es wird wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in dem Job war, den du dann hattest, aber da wird es wahrscheinlich nicht so viel Spielraum gegeben haben, dass jetzt ständig einer irgendein Kunstwerk aufs Auto haben wollte, sondern da war wahrscheinlich heute grau, morgen schwarz und dann weiß. Also das war wahrscheinlich dann irgendwann auch relativ eintönig, oder?
Ja, das Problem ist halt, dass in Deutschland oder generell das Airbrush, das ist ja viel zu teuer, um das jetzt auf Auto zu machen, was man im Alltag benutzt im Prinzip. Ne? Also die Leute, die Kohle haben, die haben Leasingfahrzeuge, da wird sowieso nicht drauf gemacht und ich habe 4 Jahre in der Autolackiererei gearbeitet, da war kein einziger Kunde reingekommen und hat gesagt, ich will ein Airbrush aufs Auto. Deswegen ist gar kein Markt in Deutschland. Ne? Ich würde sagen, das funktioniert bei denen ganze Schausteller, ne? Die Schaustellerbetriebe und so, aber die haben hier Leute. Mhm. Ja, also das ist schwer und wie gesagt nochmal, ich bin auch zu ungeduldig für Airbrush, weil beim Airbrush ist es so, du hast eine Pistole oder zwei und du musst die Farbe immer wechseln. Und um die Farbe zu wechseln, musst du das Ding immer reinigen und spülen. Und das dauert mir einfach zu lang. So, jetzt habe ich hier 20 Dosen, 20 Farbtönen stehen und kann die ganze Zeit tauschen. Ja. So Airbrush, die Farbe, die decken auch ganz anders wie die Graffiti-Dose. Also das ist wieder ein ganz anderes System. Das ist ein ganz anderer Ablauf.
Interessant, aber das Thema ist viel älter, als du vielleicht denkst, denn ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Es gab 1980 einen Hit der Band Rheingold. Die kamen meines Wissens aus Düsseldorf und da habe ich mal einen kurzen Extrakt mir rausgesucht.
Unter Straßenbrücken, überall ist Platz. An tristen Häuser wenden, für einen klugen Satz. Unsere Städte brauchen mehr Farben am Bau. Wir sprühen umsonst, buntes Leben ist grau. Bunte Graffitis, kreuz und quer durch die Cities. Viele bunte Graffitis.
Ja, bunte Graffitis kreuz und quer durch die Cities. Ich habe die noch als Vinylplatte zu Hause, wenn ihr noch wisst, was das ist. Das ist so eine schwarze, runde Scheibe, die man auf so einem Plattenteller legt.
Erzähl weiter, Opa.
Der Opa erzählt. Aber ist mir spontan gestern eingefallen, als ich mich so ein bisschen auf deine Arbeit vorbereitet habe. Graffitis, das ist dein Thema. Wie kommt man dazu, jetzt so große Dinge zu gestalten? Man hat ja auch im Filmausschnitt gesehen, ihr wart jetzt beispielsweise auch in Florida, habt da einen Leonardo da Vinci an eine Schulwand projiziert. Also genau, das ist ja fantastisch.
Ja, wie gesagt, das ist ja in dem so, dass ich als Künstler immer probiere, besser zu werden. Also das ist ja mein Anspruch, ne? Jeden Tag besser werde, was dazulerne. Wenn man sich die Bilder von mir anguckt von 2008, ich habe es letztens bei Instagram habe ich was gepostet, da habe ich 2008 einen Frosch gemalt mit Sprühdose. Und ich habe jetzt vor 2-3 Wochen, habe ich wieder einen Frosch gemalt. wenn ich die nebeneinander lege, das sieht aus, als hätte das andere kleines Kind gemacht. Also allein an dem Bild sieht man schon, da ist eine Entwicklung. Ne? Man wird besser, man wird detaillierter, man wird Farben, also es sind mehr Farbe drin, mehr Schattierungen. Ne? Und es wird größer alles. Ich mal auch lieber groß wie klein. Das hat damit was zu tun, dass ich mit der Graffiti-Dose einen gewissen Strich habe. Also die Strichstärke, sag mal, durchschnittlich ist so groß wie ein kleiner Finger. Und wenn ich jetzt ein Gesicht mal, was ein Meter auf einen Meter ist, dann habe ich bei der Auge zum Beispiel oder bei den Wimpern oder alles, was Haare betrifft, ein Problem, die so dünn zu kriegen. Dann muss ich gegenschneiden. So, wenn ich das Gesicht aber 4 Meter male, dann kann ich mit der Linie einfach die ganzen Details schon malen. Also so als Beispiel. Ne? Deswegen, beim Großmal ist dann halt wieder das Problem, die Proportionen müssen stimmen. Ja? Also deswegen nimmt man sich dann so Hilfsmittel wie das Tablet oder man macht sich ein Raster. Ne? Das war so der Ursprung von allem. Ich glaube, es gibt kleine Dokumentation von mir, wie ich am Betze das Herz mal. Da habe ich es noch gerastert. Ne? Aber durch die Tablets und so gibt es dann immer wieder weitere Punkte, wo man sich verbessern kann oder wo man sich vereinfachen kann. Mittlerweile macht man es dann mit einem Doodle Grid. Das jetzt hier zu erklären, würde Bogen überspannen, weil das ist schwer zu erklären, wenn man es nicht sieht.
Graffiti also für Fortgeschrittene.
Was ich schon ein paar Mal gesehen habe, auch in der Doku, das mit dem Raster meinst du das, wenn du dann so Formen und Zahlen und so auf die Wand machst?
Das ist das Doodle Grid.
Das ist das Doodle Grid.
Rastern ist ja im Prinzip, das hat man früher in der Schule auch im Kunstunterricht schon, man kriegt ein Foto, legt ein Raster drüber und muss das dann im Maßstab an die Wand übertragen. Auf dem Papier ist dann ein Kasten Zentimeter auf einen Zentimeter und an der Wand ist es dann Meter auf Meter und dann malst du Kaste für Kaste aus. Das hilft dir dann halt, die Proportionen einzuhalten. Mhm. Ja.
Und das, was du jetzt mit dem Doodle Grid erzählt hast, das ist das, was man auch in der Doku dann sieht. Das heißt, du, bevor du anfängst, das Motiv auf die Wand zu malen, machst du erst so, es sieht für Außenstehende nach einer relativ wilden Mischung aus Formen, ich glaube Dreiecke oder Kreise,
alles
Buchstabe,
mögliche.
Zahlen.
Man kann alles machen, wichtig ist nur halt, wenn ich nur X mache oder nur Kreise,
dann
suche ich am Tablet jedes Mal den Kreis, wo ich gerade bin. Ne? Mhm. Deswegen auf einem Quadratmeter probiert man dann ganz viel verschiedene Sachen zu machen. Also ich male die Wand ganz voll, fotografiere sie dann, blanco, legt man sie ins Tablet und legt den Entwurf drüber, drehe den Kontrast runter, dann scheint er durch diese Buchstabe durch. Dann sehe ich an der Wand genau, hier ist mein Auge, hier ist meine Nase. Ja.
Was mich so fasziniert ist, wenn du auf diesem Steiger so nah davor stehst, vor so einem Riesenteil, da fehlt dir doch die Perspektive. Musst du da nicht alle 5 Minuten runter, um zu schauen, klappt das denn überhaupt?
Ja.
Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist so, man probiert sich dann in Bereiche einzuteilen und malt den Teil für sich immer fertig. Ne? Mhm. Natürlich muss man dann immer mal zurück und muss gucken, passt das alles? Aber im Prinzip ist es ein Ablauf und den muss man verinnerlichen. Und das ist halt das auch, was für den Kopf so anstrengend ist. Also ich bin nach so einem Tag dann auch platt. Es sieht zwar immer ganz lustig aus, der steht da easy peasy, malt ein bisschen rum, aber es ist für den Kopf ultra anstrengend, gerade bei den großen Motiven, die man nicht im Gesamten sieht, immer sich auf den Punkt, wo man gerade ist, zu fokussieren und zu gucken, dass man den gescheit oder perfekt malt.
Aber das heißt, wenn du jetzt anfängst mit einem Motiv, dann entsteht es immer wahrscheinlich erstmal am Computer.
Oder? Genau.
Und wird dann quasi einfach hochskaliert sozusagen.
Genau.
Was dich so platt macht, könnte aber auch die Maske sein. Ich kann mir vorstellen, so richtig Luft bekommt man da auch nicht durch. Und ihr müsst die ja anziehen, weil diese Lacke da drin, die sind ja nicht so ganz gesundheitsförderlich, oder?
Es ist aber wie bei allem, man gewöhnt sich dran. Also ich habe mittlerweile auch einen anderen Geruchssinn, wie du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt den Lack riechst, ich riech den schon gar nicht mehr.
Oh, ja. Da ist aber dann irgendwas.
Ja, der Geruch ist ja nicht das Schlimme, sondern die Staubpartikel oder die Farbpartikel, die dann rumfliegen. Ne? Deswegen habe ich die Maske auf. Der Geruch sind ja nur die Lösemittel, also das ist, ja.
Was ich noch ganz spannend finde, das hast du vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, wie du das erlebt hast, ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, dieser Wandel von, Graffiti, böse,
ja,
zu, okay, es ist irgendwie eine Kunst und wir machen es legal. Ich kann mich zum Beispiel auch noch sehr gut dran erinnern, in Laudern, ich glaube so einer der wenigen oder lange Zeit der einzige Spot, wo das mal legal möglich war, war dieser Innenhof von der Kammgarn.
Mhm.
Kennt glaube ich auch jeder, der aus Laudern und Umgebung kommt. Da gab es dann immer mal wieder die Möglichkeit, dass Leute hingehen konnten und konnten diesen Innenhof gestalten. Und alles andere war halt illegal. Ne? Also wie hast du diesen Wandel erlebt von, okay, krass, war wahrscheinlich auch aufregend so, ne? Früher diese Zeit, als es quasi wirklich hauptsächlich illegal war und dieser Wandel dann zu, dass es eine Kunst wirklich ist.
Ja, war schleichend, ne? Also es hat sich immer so ein bisschen, und mittlerweile muss man sagen, ist es schon gesellschaftsfähig Und viele Firmen und Unternehmen nutzen es auch so, um so ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Ein gutes Beispiel sind die Banken. Ich mache ganz viel für Banken, die ihr neue Büros oder Meetingräume so umgestalten und sagen, ey, wir wollen hier Graffiti, weil wir wollen die Jugend ansprechen, wir wollen wieder so ein bisschen, wir wollen von diesem Spießer-Image weg. Und so ist es bei vielen anderen Firmen auch.
Und was, glaube auch jeder in Lauden und Umgebung kennt, die ganzen Trafohäuschen und so weiter. Ne? Genau, also mit der Stadtwerke machst du auch relativ viel.
Ja.
Also da ist eigentlich, ich weiß gar nicht, gibt es irgendwo noch ein Trafohäuschen, wo noch kein Bild von dir
ist? Ah ja, doch, gibt schon noch ein paar.
Aber da hast du schon echt auch einige gestaltet.
Ja, es sind schon welche dabei und es macht auch immer Spaß, auch gerade mit der Stadtwerke zusammenzuarbeiten, weil es ist auch immer sehr kreativ. Man muss dann immer halt gucken, dass es auch in den Bereich passt, wo das Trafohäuschen steht oder zum Thema von der Stadt. Und ist auch immer gut die Möglichkeit, sich so selber so ein bisschen zu entfalten.
Wir fragen die Spieler, die hier sind, meistens auch nach irgendwelchen Vorbildern, die sie haben im Sport. Wie sieht das bei dir als Graffiti-Künstler aus? Ich gucke mir zum Beispiel gerne Banksy-Bilder an. Gibt es da auch so Leute, die dich da ein bisschen beeinflusst haben?
Ja, man guckt ja immer rum und probiert sich so ein bisschen kreative Ideen einzuholen oder so ein bisschen inspirieren zu lassen. Muss man auch sagen, es ist Social Media auch prädestiniert dafür, weil man ganz schnell ganz viel findet, auf was man halt gerade Lust hat. Und da guckt man schon Farbzusammensetzungen, wie macht jemand das? Und ja, gibt es schon 2-3 Künstler, die halt in ihre Richtung so speziell sind, wo ich auch schon mal gucke, wie die es machen, aber inspiriert dann auf jeden Fall schon.
Gibt es für deinen Stil eigentlich irgendeinen Begriff, irgendwie?
Boah, nee, schon Name? Ich wird von meinem Stil behauptet, dass ich breit aufgestellt bin, weil ich nicht der klassische Künstler bin, der nur sein eigenes Zeug malt, sondern ich auch viel Spaß dran habe, zu Leuten zu gehen oder gerade wenn es Firma oder Auftragsmalerei ist, auf das Thema dann einzugehen und zu sagen, okay, ich mache was in eurem Thema, dass es zu eurem Unternehmen passt. Beispiel jetzt wieder FCK, ne? Klar, da bist du mit den Motiven dann auch irgendwann an die Grenze, ne? Da gibt es dann, du kannst die Vergangenheit, die Titel, große Spieler, das Logo, der Teufel, ne? Und so Sache halt, ja. Mhm. Und sowas hast du ja auch bei anderen Firmen. Beispiel, gehst du zu Lufthansa und die wollen Graffiti an der Wand haben, dann musst du dann die Themen mit denen durchgehen. Was ist euch wichtig? Was wollt ihr dabei haben? Ein Flugzeug, ein Triebwerk, den Kranich, ne? Das, ja.
Mich hat der Unimog beim THW sehr beeindruckt, der blaue.
Der ist cool,
das war in Worms, glaube
ich. In Worms, genau, ja.
Sehr interessant.
Natürlich haben wir auch heute die ein oder andere Fanfrage, lieber Daniel, weil was wir sonst mit den Spielern machen, haben wir natürlich bei dir auch gemacht. Ich habe die Betze-Community aufgefordert, Fragen zu schicken und auch für dich kamen einige rein. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit der von Hanna an. Die schreibt, ich hätte eine sehr konkrete Frage. Und zwar, warum trägt Werner Kohlmeier auf dem Weltmeister-Graffiti zwar ein schwarz-weißes Deutschland-Trikot, aber das Wappen des FCK? Ansonsten schreibt sie noch sonst ein großes Lob für seine Arbeit mit und ohne FCK-Bezug. Das sind wirklich immer tolle Kunstwerke, die er da zaubert.
Die Frage ist gut. Kann ich aber nur so beantworten. Die Vorlage war so. das ist schon ein FCK-Trikot, aber die Bilder waren ja alle schwarz-weiß.
Also es sieht quasi eigentlich nur so aus, als wäre es ein Nationalmannschaftstrikot, ist aber eigentlich
genau
ein FCK-Trikot
aus. Gehe ich davon aus, wie gesagt, es war die Vorlage, ist auch ein bisschen schade. Ich würde die alten Spieler von früher gerne öfters mal porträtieren oder irgendwie gestalten, aber es gibt aus der Zeit ganz wenig gute Bilder. Mhm. Und auch die Bilder bei dem Motiv, die waren so schlecht, dass die echt nicht gut umzusetzen sind. Ja. Mhm. Und das ist auch mit Fritz Walter, ne? Da gibt es 2-3 Bilder, ne? Die werden dann in alle Richtungen immer benutzt, aber ja, ist ja nicht so wie heute, dass am Tag 3 Millionen Bilder gemacht werden von Personen und dass man sich dann das Beste raussucht. Da muss man mit dem arbeiten, was da ist. Ja.
Ist aber vielleicht auch mal, also ist natürlich schön, wenn es einfach ist, aber ist vielleicht auch mal spannend, diese Herausforderung zu haben, oder? Dass die Basis nicht so einfach ist.
Immer. Das ist ja das, warum ich es mache.
Ein Besuch im Museum, da haben wir ja auch schon einen Podcast aufgezeichnet. Da kann ich mich an viele Bilder auch aus älteren Zeiten erinnern. Aber die sind dann nicht passend für das,
was du
machst.
Die Auflösung wahrscheinlich. Ja, die Auflösung ist halt entscheidend. Okay. Wenn ich jetzt ein Bild habe, was 2x2 Zentimeter ist, bis ich mir das groß ziehe, dass ich es benutzen kann, dann sind die Augen so verpixelt, dass ich keine Linie mehr sehe.
Ja, okay.
Das ist das Problem. Ja. Und ich sage, bei Porträts ist die Augen sind entscheidend. Auge und Nase, wenn die nicht sitzen, dann gibt es Probleme.
Ist das vielleicht in deinem Fall ein Einsatz oder ein möglicher Einsatz von KI? Wir reden ganz, ganz viel von KI. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass KI auch helfen kann, so alte Bilder ein bisschen aufzuhübschen?
Oder? Ja, es gibt ja so gewisse Seiten, Upscale oder so, ne? Da kann man dann schon bestehende Bilder reinfüge und die werden dann so ein bisschen scharf gemacht, aber das ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei, muss man aufpassen. Auch KI-Bilder an sich, die man sich generiert, zum Beispiel ich kreiere jetzt einen Vogel, die Anatomie ist nicht immer gut. Oder wenn ich jetzt auch Figuren oder Spieler, ich habe mal einen Lionel Messi mit KI generiert, der das Trikot hochhält, der hat 6 Finger.
Ja, das also, ist ganz schlecht, ja.
Ja.
Ist das für dich, ja, wir haben, oder ich habe schon oft über das Thema KI mit Menschen gesprochen, die dann vielleicht auch Berufe haben, wo das vielleicht auch eine potenzielle Bedrohung ist für den Berufszweig. Wie siehst du das generell in deinem Bereich?
Das ist richtig. Ich glaube, dass viele Berufszweige Probleme haben, weil man mit KI viel ersetzen kann, gerade so Fotograf und so. Viele können jetzt ihre eigene Bilder kreieren mit einer guten KI. Oder so Grafiker, ne? Jeder kreiert jetzt irgendwelche Plakate und so selbst. Das ist schon ein Problem, glaube ich, für so Leute. Bei mir sehe ich das Problem nicht, weil der Künstler an sich muss es ja an die Wand bringen. Jetzt kann jeder ein gutes KI-Bild kreieren oder eine gute Zeichnung kreieren, aber das umzusetzen ist ja nochmal was Handwerkliches und das kann eine KI nicht ersetzen. Ich mache es mir auch zunutze, muss ich sagen. Ein Beispiel ist, ich habe einen Hai gesucht, der im Wasser schwebt von der Seite mit einer guten Belichtung von oben, also Wasserreflexionen, und habe dann bei Google gesucht, habe nichts gefunden und dann kann ich so ein Bild zum Beispiel mit einer KI mega generieren. Genauso wie ich es brauche. Also ich kann die KI ja so füttern mit den Informationen, wo ich sage, ey, ich will Lichteinfall von rechts, ich will große Augen, ich will detaillierte Maserung, whatever. Und dann kommt das schon perfekt raus. Also das nutze ich schon für so einzelne Sachen zu machen, aber ich würde jetzt nie einen kompletten Entwurf mit einer KI generieren, wo ich gar nichts mehr dran mache. Ja.
Du hast aber auch nicht die Angst, dass irgendwann vielleicht so ein Roboter ausgestattet mit diesen Spraydosen.
Sowas Ähnliches gibt es. Es gibt so Wand, das wollte ich nämlich gerade auch sagen, es gibt solche Wanddrucke oder wie die heißen, aber nicht in den Formaten, in denen er malt. Also ich glaube, gerade bei den großformatigen Sachen gibt es sowas noch nicht.
Ja, ich glaube, das sind auch so Sache, das stellt sich jeder immer so einfach vor, ja, da wird er entsetzt durch einen Roboter. Die Wand muss, da muss viel perfekt sein, wenn du so ein Teil hinstellst und willst die Wand bedrucken lassen. Also die Wand muss gerade sein, die Untergrund muss gerade sein, die Leute müssen da hin, also und trotzdem muss sich hier einer hinhocken und muss den Entwurf machen. Ne, wenn du jetzt eine Firma hast und sagst, ey, ich will was cool sein, die Wand, ja, der Roboter, ja, dann kannst du eure Poster an die Wand kleben.
Und apropos gerade Wand, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist und einigen, die sich das schon genauer angeguckt haben, sicherlich auch, zum Beispiel in der Nordhalle, das 98er Meisterbild, ist ja ein riesiges, extrem geiles Bild und da ist ja auf der linken Seite, ich weiß nicht, was das ist, irgendwelche Stromleitungen oder so, ne, die du quasi übermalen musstest. Genau. Und ich glaube, sowas würde ein Roboter zum Beispiel auch nicht hinkriegen. Würde nicht
funktionieren, genau. Ich kann teilweise Sachen verschwinden lassen.
Ja. Also man sieht
schon
das
Türen und Steckdosen in Zimmer verschwinden
Houdini
lassen.
Der Houdini, der Graffiti-Kunst.
Von weit, also auf den ersten Blick sieht man das nicht. Aber wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man, dass da irgendwelche Stromleitungen laufen und dass du da halt drüber gemalt
hast. Auf der anderen Seite auch. Der Betsy mit dem Bierhumbe, das ist genauso.
Ah, okay.
Sehe ich, das ist da mir jetzt auch Leitungen durch.
Interessant.
Daniel, was steht denn jetzt noch in unmittelbarer Zukunft an? Andersrum gefragt, was wären denn noch deine Wünsche? Was würdest du gerne mal realisieren? Sowohl auf dem Betzenberg vielleicht noch, als auch, du bist ja weltweit im Prinzip unterwegs. Ich habe eben mal Florida angesprochen.
Ja, auf FCK-Ebene, klar, im Stadion vielleicht, in der Süd, da sind die Wände ein bisschen größer. Ne? Bin ich auch im engen Austausch, also ich denke, da wird in der nächsten Zeit mit Sicherheit noch was kommen. Für mich an sich als Künstler immer halt im Ausland zu malen, macht riesig viel Spaß. Gerade wenn ich die Familie auch mitnehmen kann. War jetzt auch wieder mit dem Philipp, mit dem ich auch in Miami
Kids
war.
Zwei habt ihr, ne?
Genau, ja, Bub und Mädchen. Waren wir schon in Amerika alleine, dann waren wir nochmal in Vietnam zusammen malen und jetzt haben wir es gepackt mit unserer beiden Familie nach Österreich, haben unseren coole Job besorgt in einem Hotel und haben da zusammen gemalt und haben gute Zeit gehabt mit unserer Frau und den Kindern. Also das sind so die Sachen, die richtig Spaß machen.
Fangen die Kids auch schon an?
Ja, ja.
Ja? Sensationell.
Also der Kleine, der ist jetzt 7, der malt schon viel, der hat da richtig Bock. Aber ich dränge den zu nichts. Ne? Wenn die Lust haben, wollen was machen, gerne zeige ich denen, wie es geht. Auch mit der Dose haben wir schon bei mir im Atelier ein bisschen gemalt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich darauf poche, dass sie das auch machen. Also wenn die Bock haben, zeige ich es denen und sie sollen Spaß dran haben.
Lasst mich noch 2, 3 Fanfragen stellen, weil es echt noch einige gibt. Zum Beispiel Stefan fragt, hallo Daniel, in welchem Schulfach warst du besser, Kunst oder Sport?
Ich hatte in beiden mal 1.
Strebe. Was hat mehr Spaß gemacht?
Kunst auf jeden Fall. Ne, Sport ist halt, ne, Fußball gespielt und ist das, ne, das macht man dann halt so. Aber Kunst war cool, ja, hat Spaß gemacht.
Benne, auch eine interessante Frage. Vermisst du die Zeiten als Capo der Westkurve beziehungsweise auswärts?
Vermisse es, ja. Es war coole Zeit, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall, aber es ist nicht immer so cool, wie sich die Leute vorstellen. Also man ist eher der Arsch, wie das, ja. Dass es geil ist.
Und es ist im Prinzip ja auch ein Job, ne?
Ja, ja,
es klar. Ist so, du kannst nicht so wie der normale Fan jetzt irgendwie im Block stehen und das Spiel, sag ich mal, genießen, sondern genau. Dein Job ist halt...
Das ist Aufgabe, ja.
Genau, das drumherum. Genau. Aber das finde ich auch interessant, daher... Also kennen, ne? Wir kennen uns jetzt schon länger so flüchtig, sag ich mal, aber so quasi in meiner Jugendzeit habe ich ja auch viel, also jetzt immer noch, aber in meiner Jugend auch sehr viel Zeit in Stadien verbracht und da standen wir auch in vielen Auswärtsblocks diese Rubrik schon gemeinsam.
Ja.
Von daher ganz interessant auch das mitzuerleben, wie sich das so entwickelt hat.
Und jetzt aber praktisch immer noch Fan,
ja.
Bei jedem Heimspiel wahrscheinlich dabei, wenn die Zeit ist, wenn
genau,
die Zeit es erlaubt.
Die Heimspiele versuche ich schon alle zu packen, ne? Ist halt nicht immer so einfach mit so kleinen Kindern. Und ich kann jetzt auch mal Urlaub nicht mehr nach dem Spielplan vom FCK rische, sondern nach der Ferienzeit, da ist es immer ein bisschen schwer. Probiere auswärts auch ein paar Spiele immer zu schaffen, aber ja, ist auch beruflich und mit Frau und Kinder und Freizeit ist eher rar. Mhm. Ja, es funktioniert.
Markus fragt, welches Bauwerk würdest du am liebsten mal verzieren, auch wenn es nur für einen Tag wäre?
Also es ist zwar kein Bauwerk, aber ich habe es schon öfters gesagt, ein Flugzeug würde ich gerne mal machen.
Ein komplettes Flugzeug?
Ja. Oder ein Kreuzfahrtschiff, der Rumpf.
Boah, aber das ist auch eine krasse Aufgabe, ne? So
das wäre geil,
ja. Es gibt ja einige Fluggesellschaften, die so ein paar Künstler schon mal rangelassen haben, ne? Das erinnere ich mich mit dran.
Ich sag mal so, es liegt ja auch vielleicht ein bisschen am FCK, wenn der FCK wieder so erfolgreich ist, dass die international viel reisen müssen, zum Beispiel Champions League, dann bräuchten
dann
die
haben
auch
sie immer noch kein
vielleicht
Charter-Flugzeug.
Ein eigenes gestaltetes Flugzeug.
Eigene Flieger,
ja. Dann könnte ich ja der FCK-Flieger gestalten, wäre ja auch nicht schlecht, oder?
Genau. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass am Samstag gegen Dynamo Dresden ein bisschen besser performt wird, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, da kann der Daniel leider nicht viel helfen, außer mit Herzblut weiter dabei sein und
mit unterstützen. Ja. Okay, was wir mit unseren Spielern alle zwei Wochen machen, das machen wir natürlich auch mit Daniel Ferrino. Und das ist unsere kleine Rubrik.
Das Betze-Freundebuch.
Unser Podcast-Freundebuch, in das sich alle unsere Gäste eintragen dürfen. So auch du, ich habe die Fragen für dich ein bisschen abgewandelt. Mein Lieblingsplatz im Stadion?
Westkurve.
Also wenn du zu Heimspielen gehst, nach wie vor Westkurve?
Immer.
Oder hast du noch eine Dauerkarte?
Immer.
Stark. Der schönste Moment, den ich je mit dem FCK erlebt habe?
Boah. Ja, wird mir jetzt spontan, weil es noch nicht so lange her ist, das Pokalfinale in Berlin einfallen.
Der traurigste Moment, den ich je mit dem FCK erlebt habe?
Boah, der Abstieg.
Welcher?
In die Drittliga.
Das war schon...
Das war hart.
Das war richtig hart.
Bis zum Schluss wollte man es nicht glauben.
Wenn ich nur noch eine Farbe sprayen dürfte, wäre das?
Ja, rot.
Muss natürlich.
Verstehe die Frage nicht.
Oder wenn man jetzt sagen würde, vielleicht drei Farben oder so, was wären so die mit welchen drei Farben würde man noch einigermaßen was hinkriegen?
Ist rot, weiß, rot, sind drei, oder?
Wahrscheinlich rot, weiß und schwarz noch, ne?
Naja, rot, weiß und mit grau ein bisschen schattieren.
Du sammelst leidenschaftlich gerne Trikots.
Oh ja.
Welches ist dein Highlight und welches fehlt vielleicht noch in der Sammlung?
Mein Highlight ist emotional auf jeden Fall das vom Shaw, das Trikot.
Vielleicht dazu, da kann man vielleicht noch dazu erwähnen, dass du und Shaw, ihr seid gut befreundet auch.
Ja, genau. Und gerade deswegen, ne, mit dem persönlichen Bezug auch, ist es dann egal, ob der noch ein, ich habe ja noch ein Klose-Trikot, Marschall-Trikot, aber mit dem persönlichen Bezug ist es auf jeden Fall das, ja.
Hast du auch schon ein Spiel von der Oberligamannschaft mit Jean Zimmer angeschaut?
Ja.
Ah, das ist wirklich Freundschaft, ne? Das finde ich gut.
Ja, so muss das. Und was ich, glaube ich, auch gesehen habe, ich weiß nicht genau, von wem das ist, du hast, glaube ich, auch ein Trikot vom Finale 2014, oder?
14? Weltmeisterschaftstrikot? Genau, das ist einmal Klose und einmal Götze.
Also du hast das Götze-Trikot auf dem
Finale?
Also
nicht spielgetragen.
Okay.
Das sind normale Fan-Trikots und die habe ich mir unterschreiben lassen.
Okay. Und letzte Frage, was ist dein Lieblingsmotiv, außer natürlich alles, was mit FCK zu tun hat?
Boah, schwer. Gibt es mehrere eigentlich. Also auf jeden Fall in Worms das Große, was ich am Dom gemacht habe, weil es halt in meiner Geburtsstadt ist und ist halt groß, auch sehr prägnant. Und ja, das in Miami war cool auf jeden Fall. Weil es halt in Miami ist auch und mit dem Philipp zusammen. Ja, und in Laudern mit Sicherheit auch die Großwand in der Halle Nord mit der Meisterschale, weil ich in dem Zug auch die Meistermannschaft kennenlernen durfte. Das ja für mich irgendwie so der Einstieg ins Fußballleben war, dieses Meisterjahr. Und die Person dann kennenzulernen, gerade Olaf Marschall auch, ne, der mir dann eine Trikot überreicht hat als Dankeschön im Namen von der Mannschaft. Und ich ja als kleiner Bub hatte mein Marschall-Trikot und dann war ich vom Bolzplatz, war ich der Olaf Marschall. So. Mhm. Und dann steht er 25 Jahre später da und gibt mir ein Trikot.
Kurzer Hinweis noch, Philipp, damit ist Philipp Walsch gemeint, dein Partner, der, was ich zumindest gelesen habe, so ein bisschen besser in Gesichtern unterwegs ist, ne?
Genau, der hat sich so ein bisschen auf Porträts eingestellt, ja.
Der hat auch mitgemacht bei dem Fritz-Walter-Porträt
auf dem Betze. Der hatte Fritz-Walter gemalt, ja.
Ja, okay.
Eine abschließende Frage möchte ich noch hinterher schicken von mir. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, auch über deinen Werdegang, auch darüber, dass du früher selber, also immer noch in der Kurve stehst, aber früher auch den Ton quasi angegeben hast von der Kurve. Was bedeutet dir das, dass du so viel für deinen Herzensverein, den FCK, arbeiten darfst? Also welchen Stellenwert hat das für dich?
Also das ehrt mich absolut. Also wenn mir das vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, ey, du bist ein Lackesoffer. Also dass es mal so weit kommt und ich sagen kann, ich konnte das Stadion vom FCK gestalten und so viel auch mitwirke bei anderen Sachen, ist Wahnsinn. Ja, macht echt Spaß.
Mehr über dich gibt es auch auf deiner Homepage, die interessanterweise maltag.de heißt.
Woher kommt der Name eigentlich?
Boah, das war, als ich mein Gewerbe anmelden musste. Das war das 2011. Dann braucht man natürlich einen Namen und ich wollte eigentlich die ganze Zeit Mahlzeit nehmen. Ne, dieses Wortspiel Mahlzeit, in der Zeit, in der man malt. Ja. Und da habe ich dann aber geguckt, da war das schon weg. Also es hat schon irgendjemand für sich gesichert. Und dann war es eigentlich so ein Notding. Aber
Mir gefällt's. Dann habe ich noch zwei Hinweise, wie immer. Dein FCK, hoffentlich mit besseren Nachrichten in der nächsten Folge am kommenden Montag nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden.
Übrigens Grüße auch an Host Marius, der ja auch schon ein schönes Porträt über Daniel gemacht hat.
Ja, der wollte doch eigentlich heute kommen. Was sitzt er noch in Berlin?
Das müssen wir nochmal.
Ja, der war in Berlin. Ja. Der war tatsächlich in Berlin und hat nur gestern abstruse Nachrichten verschickt in unsere Gruppe. Rise and Fall haben wir natürlich auch noch. Rise and Fall, erster FC Kaiserslautern in der ARD und in der SWR Mediathek. Da haben wir auch noch einen extra Podcast am Start, den veröffentlichen wir so um die Weihnachtszeit, denn da wird das Ganze auch im linearen Fernsehen zu sehen sein. Das schon mal vorab.
Und ihr könnt es euch anhören, wenn ihr die Bäuche voll habt mit Weihnachtsessen.
Genau, so sieht es nämlich aus. Dann sind wir am Ende. Vielen Dank für deinen Besuch, Daniel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Daniel Ferrino. Ich bringe bewusst nochmal den Begriff seriöse Wandgestaltung, weil der mir am besten gefallen hat. Graffiti-Künstler aus Aich bei Worms und Sebastian, wie immer.
Von mir noch der Hinweis auf den Newsletter sebastian.zobel@swr.de. Einfach eine Mail schreiben, dann nehme ich euch da gerne mit auf. Und ich kann mir den Kommentar nicht verkneifen. Seriöse Wandgestaltung vom FCK wünsche ich mir dann beim nächsten Spiel. Seriöse Spielgestaltung auf dem Platz, bitte.
Oh, welch Übergang. Okay.
Also vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast. Tor!